Regeln sind dafür da, um sie zu brechen. Herzlich willkommen zum Podcast beim Schreiben zuhören. Hier ist wieder Carsten Pilger, der FCS-Blogger. Und heute mache ich mal eigentlich das, was ich sonst immer tue, nämlich FCS-Bloggen in Podcast-Form. Ich werde heute nicht über mein Buchprojekt reden, vielleicht ganz kurz am Schluss. Auf jeden Fall machen wir mal einen kurzen Cut. In der letzten Folge ging es ja wieder um die Regionalliga, um den Abstieg aus der Regionalliga in die Oberliga 2007. Und jetzt reden wir doch einfach mal über die Regionalliga 2018-19, denn die ist ja schon gestartet und der 1. FC Saarbrücken startet morgen zu Hause, also was heißt zu Hause in Völklingen, gegen den FSV Frankfurt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, für diese Folge einmal mit dem Konzept zu brechen, dass ich diesen Rückblick mit Anblick auf das Buchprojekt mache. Ich rede jetzt einfach mal über die kommende Fußballsaison in der Regionalliga Südwest, ohne chinesische U23, wie ich denke, aber mit vielen Neuzugängen in allen Mannschaftsteilen, bei allen Mannschaften und natürlich am 1. FC Saarbrücken, der hoffentlich dieses Mal aufsteigt. Fangen wir einfach mal mit den Mannschaftsteilen an. Also ich gehe jetzt mal den Kader so ein wenig durch und fange natürlich mit dem Tor an. Im Tor gibt es eine Veränderung, nämlich Patrick Heerbrand wird ausgeliehen nach Völklingen. Der war bislang dritter Torwart und soll jetzt in der Oberliga beim Absteiger aus der Regionalliga Spielpraxis sammeln. Sonst alles wie gehabt. Daniel Batz behält den Platz im Kasten. Das ist ganz logisch, denn der Ex-Elversberger hat ja eine ordentliche Saison gespielt beim FCS. Da gab es keine Zweifel dran, wer die Nummer 1 ist. Rico Ziemer, der sich ja so unglücklich verletzt hat und jetzt aber wieder spielen kann, wenn auch mit Gesichtsmaske, der nimmt den Platz hinter Batz ein. Der wird wahrscheinlich wieder im Saarland-Pokal zum Einsatz kommen. Damit ist der FCS eigentlich im Tor einigermaßen gut aufgestellt, beziehungsweise sehr gut aufgestellt für die Regionalliga. Daniel Batz dürfte einer der drei besten Torhüter der Liga sein. Und wenn er die Form aus der letzten Saison hält, dann gibt es da auch an ihm kein Vorbeikommen. Weiter geht's mit der Abwehr. Und in der Abwehr, da gab es ja jetzt schon in der Vorbereitung eine sehr große Diskussion darüber, ob es eine Dreier- oder Viererkette geben wird. Eigentlich hat der FCS ja in den vergangenen Jahren immer mit einer Viererkette hinten gespielt, meistens auf der linken Außenbahn Mario Müller, auf der rechten Außenbahn dann Sascha Wenninger oder Alexandre Mondi. Das wird in dieser Saison wahrscheinlich anders werden, denn im finalen Test, zumindest mal gegen die SG Wattenscheid, gab es eine Dreierkette in der Abwehr aus Marco Kiel Gomez, Steven Zellner und dem Neuzugang aus Kaiserslautern, Benjamin Kessel. Das war ja einer dieser, ich sag mal, prominenten Neuzugänge, die es gab in der Sommerpause, weil der hat in der letzten Saison noch zweite Liga gespielt. Jetzt mag man es etwas komisch finden, wenn jemand mit 30 Jahren, der eigentlich wahrscheinlich noch in der dritten oder sogar zweiten Liga Geld verdienen könnte, zum FCS geht. Da habe ich aber schon mal in einer früheren Folge oder wahrscheinlich auf der Facebook-Seite drüber mich geäußert. Es geht halt der Ruf um, dass der 1. FC Saarbrücken ein sehr guter Zahler von Gehältern ist. Und das trifft nicht auf jeden Verein in Deutschland zu. Deswegen herzlich willkommen Benjamin Kessel, der jetzt in der Abwehr neu zum FCS stoßt in dieser Saison. Und in der Abwehr tut sich einiges allein schon daher, dass Marlon Krause ausfällt. Das ist ein sehr schwerwiegender Ausfall beim FCS. Der Innenverteidiger, der ist ja schon in der vergangenen Rückrunde lange ausgefallen. Der wird weiter fehlen und man weiß noch nicht so recht, wann er zurückkommt. Sonst bleibt vieles beim Alten. Es gab eigentlich bei den Abgängen in der Abwehr nur Dominik Rau. Das war schon länger klar, dass er den FCS verlässt. Und Kilian Starostschik, der geht zu Hertha Wiesbach in der Oberliga. Der wird genauso wie Patrick Heerbrand, der Torhüter, der wird ausgeliehen und soll etwas Spielpraxis sammeln. Mit 19 Jahren sicherlich keine verkehrte Sache. Ja, und wenn das so ist wie in den letzten Vorbereitungsspielen, dann könnte es wirklich zu dieser Konstellation kommen mit Kessel, Kiel Gomez und Zellner. Das sind drei nominelle Innenverteidiger. Das hat man ja auch bei den letzten internationalen Turnieren gesehen, dass da die Rollen der Außenverteidiger teilweise variieren. Und auch beim FCS gab es schon mal im Spiel auch nominelle Dreierketten, wo sich dann noch zu so Drittliga-Zeiten, wo ich mehr Spiele gesehen habe, dann die defensiven Leute zurückfielen ließen im Mittelfeld in die Dreierkette und von den Außenverteidigern mehr Offensives gefragt war. Das dürfte auch zum FCS ganz gut passen, denn in der letzten Saison, zumindest mal gegen Ende hin, gab es ja etwas Diskussion über die Außen. Jetzt wollen wir nicht Mario Müller klein machen, der den schwerwiegenden Fehler beim Spiel in München hatte. Der ist eigentlich auch einer der besten Linksverteidiger der Liga. Nur den sieht wahrscheinlich Lottner derzeit etwas offensiver. Und vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee. Auf der rechten Seite wiederum ist das wahrscheinlich auch eine sehr naheliegende Lösung. Denn sowohl Alexandre Mondi als auch Sascha Wenninger, die haben nach hinten rechts wahrscheinlich eher ihre Probleme gehabt, zumindest mal in den Spielen, die ich gesehen habe. Da wird es wahrscheinlich eher helfen, wenn die auch mal Optionen auf der offensiven Position rechts sind, auch wenn wir da natürlich, da kommen wir gleich zu, andere Alternativen haben. Bleiben noch Spieler, über die man reden kann, wie Neuzugang Nino Miotke, das ist ein 20-Jähriger, der dürfte wahrscheinlich vor allem die U23-Regelung erfüllen in der kommenden Saison. Der kam aus Kaiserslautern von der zweiten. Und wir haben natürlich noch Oliver Oschkennert. Das ist sicherlich als ein Backup für die Verteidigerposition eine sehr gute Alternative. Das ist auch ein torgefährlicher Mann mal bei Standards. Da ist der FCS also in der Abwehr, wenn es jetzt bei den Ausfällen, die wir schon haben, bleibt und keine weiteren hinzukommen. Eigentlich sind wir da sehr gut bedient. Ja, jetzt geht's zum Mittelfeld und da ist wenig Neues zu berichten. Marvin Stuttrucker ist weg. Der war ja auch in der vergangenen Saison nur noch Ergänzungsspieler, wenn man so will. Und leider ist auch Jordan Steiner weg. Das war ja der Spieler, der wahrscheinlich am meisten Schaden genommen hat von der unsäglichen U23-Regelung des Deutschen Fußballbunds. Das ist auch eine Sache, wie so vieles, was im DFB schiefläuft. Jedenfalls dürften am Ende wahrscheinlich die paar Prozent nicht gereicht haben. Die paar Prozent haben noch gefehlt, um wirklich beim FCS durchzubrechen. Ich fand ihn eigentlich immer gut, aber er hat ja auch starke Leute vor sich, wie zum Beispiel Kapitän Manuel Zeitz, geht in die nächste Saison mit dem FCS und ist nicht nur der Liebling der Fans, sondern auch ein ganz starker Spieler in der Zentrale. Bei ihm auch Marco Holz, mit dem er schon in Cottbus gespielt hat, der jetzt auch eingespielt ist, und Fanoy Perdedai, der ja in der letzten Saison hinzukam. Das sind alles starke Spieler in der Mitte. Die Frage ist, wie sich Lottner da orientiert, denn er hat auch noch offensivere Varianten wie Markus Obernusterer. Das ist so ein Spieler, der wirft immer wieder viele Fragen auf für mich, weil eigentlich war das ja so jemand, da war man einerseits froh, die Elversberger geärgert zu haben, als man den aus Elversberg loseisen konnte. Andererseits war so ein wenig die Frage, ist er denn, wie die Elversberger sagen, so eine typische offensive Mittelfeld-Diva? Ist er jemand, der stark schwankende Leistung hat? Und auf jeden Fall schwanken die Leistungen stark. Aber er hat natürlich auch große, gute Momente. Und auch in der letzten Saison hatte er wieder einige. Und jetzt in der Vorbereitung hat zumindest mal eine große Zeitung mit 4 Buchstaben vermeldet, dass er der Gewinner der Vorbereitung sei. Das heißt, er hat ja auch gegen Wattenscheid getroffen. Vielleicht sehen wir ihn auch im Kader oder auch in der Startelf. Vielleicht sogar etwas offensiver noch als nur im Mittelfeld. Das bleibt abzuwarten. Denn es wird ja alles so ein wenig anders gehen mit der ganzen Umstellung auch, dass man jetzt auf den Außenbahnen zum Beispiel Jennecke hat und Mario Müller. Denn Müller ist ja eigentlich nominell Linksverteidiger. Und der spielt jetzt im linken Mittelfeld eher. Jennecke natürlich eine Bank auf der rechten Außenbahn. Das ist eine Legende von Hansa Rostock eigentlich. Der Jennecke, da kann man sich heute noch glücklich schätzen, dass die Rostocker ihn da mehr oder weniger verprellt haben und er dann jetzt in Saarbrücken ist. Denn der ist auch in den Relegationsspielen, war der ja immer da für die starken Momente. Markus Obernosterer, vielleicht sehen wir ihn etwas offensiver als nur im Mittelfeld, genauso wie Markus Mendler. Das ist ja auch jemand, den man eigentlich, glaube ich, mal als Mittelfeldspieler eingekauft hat. Inzwischen ist der nominell auch etwas weiter nach vorne gerutscht, gilt jetzt fast schon als Stürmer. Das ist aber so diese neue Fußballwelt, wo Position auch mal variabel werden. Und sowas Schlechtes ist das ja nicht, weil das behält ja auch so ein Überraschungselement für den Platzball. Vielleicht rede ich noch kurz über einen Neuzugang, das ist Fatih Köksel, der kam aus Elversberg, ist ein 22-Jähriger, der wurde vermutlich auch für diese U23-Regelung geholt, denn auf seiner Position, der wird Jordan Steiner beerben, da hat er halt ganz starke Konkurrenz vor sich. Auf wen wir leider länger verzichten müssen, das ist Martin Dausch, jemand, den ich etwas unterschätzt habe in der letzten Saison, zumindest mal in der Vorbereitung, denn mit 32, so alt ist er jetzt, letztes Jahr 31, habe ich mich gefragt, warum geht der nochmal zum FCS? Er hat ganz stark gespielt und es ist wirklich ein Jammer, dass er jetzt so lange ausfällt. Und da ist die Frage, wie er wieder ins Team integriert wird. Dann haben wir noch bei den nominellen Mittelfeldspielern, wer gut zuhört, der merkt natürlich, dass ich auf transfermarkt.de so ein bisschen gucke. So aus der Ferne muss ich halt auch etwas mal auf den Informationen, die andere für mich zusammenfassen, gucken. Da haben wir noch Lukas Kirin, der ist 18, das ist ein Talent, hört man immer wieder. Und die Frage ist halt, kann man so ein Talent integrieren in der Saison, wo es eigentlich um alles geht, wo man Erster werden will? Das ist immer schwierig, das gelingt fast nie. Schauen wir mal, er wird auf jeden Fall im Saarland-Pokal zu seinen Einsatzminuten kommen. Weiter mit dem Sturm, das ist ja so eine Mannschaftsabteilung, wo es einen großen Aderlass gab beim FCS. Patrick Schmidt und Kevin Behrens, beide weg aus der vierten Liga, direkt in die zweite Liga ohne Zwischenstopp nach Heidenheim und Sandhausen. Ich wünsche beiden alles Gute und dass beide weiter viele Tore machen. Das haben sich die Jungs echt verdient, meiner Meinung nach. Und da sollte man jetzt auch als Fan kein böses Blut jetzt in sich tragen oder jetzt da rumheulen, denn das ist halt Fußball, das ist das Fußballgeschäft im Jahr 2018. Und wenn wir das schlecht finden, dann müssen wir halt zu die Ultras gehen, dann müssen wir halt vielleicht auch nur noch auf dem Bolzplatz Fußball zugucken. Dann haben wir den ehrlichen, echten Fußball. Alles, wo bezahlt wird, ist nicht mehr dieser ehrliche, echte Fußball. Das nur als kleiner Hinweis. Jedenfalls haben wir da einen Mann, der ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger gewesen als die beiden genannten Abgänge, nämlich Markus Mendler, der wahrscheinlich links außen gesetzt ist. Das ist jemand, der hat uns in der vergangenen Saison mit Vorlagen und auch mit Toren verzückt, wie kaum ein zweiter Spieler, einer der Gewinner der Saison. Und von dem erwarten wir uns jetzt noch viele Sachen. Dann ist jetzt vorne im Sturm, da wird wahrscheinlich nichts 1:1 ersetzt. Wir hatten ja dann das Zweistürmer-System bei Lottner. Jetzt haben wir vermutlich eine Dreierkette vorne auch wieder. Im letzten Test waren das Mendler, Obernosterer, der ja eigentlich auch Mittelfeldspieler ist, und José Pierre Wungudika, ein Angolaner, der ist mit 2 Jahren mit seinen Eltern aus Angola nach Deutschland geflüchtet. Der kam jetzt von Sandhausen, ist ein sehr erfahrener Mann mit 28 Jahren. Das Spannende bei dieser Dreierkette vorne, wie sie im letzten Test war, das sind eigentlich alles drei gelernte Mittelfeldspieler. Weil als Außenspieler ist man ja sowieso immer tendenziell so ein bisschen Mittelfeldmann. Pierre Wungudika, der war auch eher mal Mittelfeldspieler. Also der wird jetzt auch auf transfermarkt.de als Stürmer angezeigt, aber guckt mal auf seine Torstatistiken, so ein Goalgetter ist es nicht. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie er mit dieser neuen Rolle als Mittelstürmer umgeht. Der hat es schon gespielt, klar. Nur ist jetzt die Frage, ob sich das auch wirklich in Tore übersetzt bei einem, der in der Statistik nicht so viele Tore hatten. Ich denke da so ein bisschen an Velimir Gilgic, bei dem war das ähnlich. Das war aber im Endeffekt dennoch ein sehr wichtiger Spieler fürs Mannschaftsgefüge, darf man nicht unterschätzen. Dann gibt es noch im Sturm Marcel Kahl, einer, der aus Waldorf kommt, Astoria Waldorf. Da erinnere ich mich noch sehr gut an das erste Spiel des FCS dort, 3:1 gewonnen und Kahl war so ziemlich der unsympathischste Spieler bei Waldorf. Ich hoffe, dass ich mich jetzt damit anfreunden kann, dass er beim FCS spielt. Ich bin da ja nicht nachtragend. War damals etwas theatralisch, aber was er halt kann, sind Tore. Die macht er. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele er gemacht hat in der vergangenen Saison. Das ist ja alles hier quasi live on tape. Das ist jetzt wieder Fachsprache, die kennt keiner. Aber egal, hat zumindest mal in 131 Einsätzen in der Regionalliga Südwest 30 38 Tore gemacht. Das ist eine relativ gute Quote eigentlich. Das kann beim FCS gerne noch mehr werden. Dann hat man einen sehr spannenden Mann verpflichtet von Germania Halberstadt, nämlich Gilyani Jurcha. Im Zeitungsartikel hieß es zumindest mal, wir sollen es Deutsch aussprechen. Er wird leider oft dann für einen Ami gehalten. Er versteht selbst nicht, warum. Ist aus Hamburg, ist die St. Pauli-Jugend hat er durchgemacht. Hat es dann beim HSV 2 nicht gepackt, aber im letzten halben Jahr bei Germania Halberstadt hat er sehr auf sich aufmerksam gemacht. In 15 Spielen 7 Tore, noch einige vorbereitet. Ist ein Rechtsaußen, der hat auch eine gute linke Klebe, der kann auch mal draufhauen. Da bin ich mal gespannt, ob er das macht. Mit 21 Jahren natürlich noch sehr jung. Vielleicht hat sich der FCS da ein Talent, was einmal durchgerutscht ist, oben gesichert. Wäre auf jeden Fall sehr zu hoffen. Und dann vielleicht die tragische Geschichte vorne ist natürlich Sebastian Jakob. Der ist gebürtiger Saarländer, ist eigentlich ein Typ, der, wenn er etwas weniger Verletzungspech hätte, wahrscheinlich deutlich höher spielen würde. Von dem haben wir uns so ein bisschen erhofft, dass er der neue Patrick Schmidt wird. Der ist jetzt wieder mit Muskelfaserriss verletzt und bis Ende August ist er draußen. An der Stelle vielleicht gute Besserung an Sebastian Jakob. Dem würde ich diese Saison gönnen, dass er da einen Durchbruch macht. Der hat ja auch schon in der vergangenen Saison getroffen. Ich meine sogar in der Relegation. Ja, genau, in der Relegation hat er schon getroffen. Also, das ist jemand, dem gönnt man es einfach, dass er mal in Tritt kommt und auch mal eine Saison ohne Verletzung durchspielen kann. Und weil dann hat er auch die Sicherheit von seinen Mitspielern, dass er auch mal die Buden machen kann. Jetzt haben wir natürlich einmal abgehakt, wer für den FCS spielt, aber wer spielt denn damit, wer auf dem Platz zu stehen hat? Das ist nämlich Dirk Lottner, unser Trainer, der ja seinen auslaufenden Vertrag dann doch noch verlängert hat. Da gab es ja einige Zeit diese Diskussion, macht er weiter nach diesem großen Schock des Scheiterns in den Aufstiegsspielen und auch die Frage, wird er das Angebot des FCS annehmen? Denn es gab ja erstmal nur ein Angebot über ein Jahr, was damit zusammenhing, zumindest mal die offizielle Variante des FCS, dass man keinen Vertrag vergeben wollte, der über 2019, sprich Ende Amtszeit Hartmut Ostermann hinausgeht. Wie wir alle wissen, alle 3 Jahre gibt es ja Aufsichtsratswahlen beim 1. FC Saarbrücken und diese Aufsichtsratswahlen wiederum sind entscheidend für die Zusammensetzung des Präsidiums, was quasi das Gremium ist, was am Ende über die Ausgaben im Verein entscheidet. Und da hieß es zumindest mal offiziell, dass man deswegen nur einen Jahresvertrag rausgeben wollte. Jetzt kann man sich aber auch mal daran erinnern, dass zumindest mal in der ersten Saison gab es nicht wenige unkritische Stimmen zu Lottner, dass er in der ersten Saison schon eigentlich das Spielermaterial gehabt hätte, um höher zu spielen. Das war ja nach dem Flop-Jahr um Falco Götz dann eher ein Jahr, wo man sich konsolidieren wollte, auch offiziell. Aber beim FCS ist das ja oft eine inhaltsleere Floskel, dieses Konsolidieren. Eigentlich will man jede Saison oben mitspielen. Da hat man ja den Sprung auf die beiden ersten Plätze verpasst in der ersten Lottner-Saison. Und da wurde auch lang drüber diskutiert, ob er wirklich der geeignete Trainer ist. Man hat sich dann für ihn entschieden, noch ein Jahr. Und jetzt ist halt wirklich auch eine quasi Lottner Euphorie bei den Fans losgebrochen. Das habe ich jetzt persönlich nicht mitbekommen, aber bei der Saisoneröffnung muss das auch wieder ganz klar gewesen sein. Und Dirk Lottner ist auch ein Trainer, der zumindest mal von der Bild-Zeitung sehr starken Rückhalt hat, was vielleicht aber auch daran liegen kann, dass er Nachbar eines bekannten Bild-Journalisten ist, was man wiederum auch mal kritisch sehen kann, aber egal, das soll ja jetzt nicht den Trainer Lottner beeinträchtigen. Das sind immer solche Sachen, die können im falschen Moment dann herbeizitiert werden, als irgendwie Begründung, jemanden gut oder schlecht zu finden. Ich will mal auf den Trainer Lottner eingehen, den sportlichen Coach des FCS. Der hat ja auch einen guten Assistenten, Robert Rolofsen, der auch geblieben ist. Wofür ich Lottner so ein wenig bewundere dieses Jahr, ist den Mut, das System nochmal zu wechseln. weil er ja eigentlich einen eingespielten Kader hat und er hätte ja auch genauso gut sagen können, er ersetzt 1:1 die beiden Stürmer. Er hat sich aber jetzt für was ganz anderes entschieden und das ist ein Schritt, den finde ich ganz spannend. Und das zeigt ja auch, dass er sich mit dem Spielermaterial, was er hat, auseinandergesetzt hat. Die Frage ist halt, ob vielleicht auch so ein Rollenwechsel für Markus Obanosterer, dann ein bisschen weiter vorne zu spielen oder vielleicht auch ein bisschen anders zu spielen als sonst, ihm vielleicht gut tut. Und natürlich ist es auch schön, wenn ein FCS-Trainer mal das Vertrauen kriegt, seine dritte Saison in Folge zu beginnen. Das muss noch lange nicht heißen, dass er die zu Ende spielt, aber das Vertrauen ist erstmal schön und das spricht ja auch insgesamt für die sportliche Leitung mit Markus Mann. Und natürlich auch immer wieder wird dann die Expertise von Dieter Ferner zitiert, wobei meiner Meinung nach die Transfers schon eine deutliche Mann-Handschrift zeigen. Ohne das jetzt wirklich bewerten zu können, aus der Ferne, das ist eher so dieses Gefühl zu sehen, aus welchen Regionen, die Spieler so kommen, die verpflichtet werden. Und ja, also erstmal bin ich froh darüber, dass Lottner geblieben ist, weil ich glaube, so eine Umstellung auf einen neuen Trainer ist auch für die Spieler immer schwer. Es wäre vielleicht auch gut gewesen, aus anderer Sicht dagegen argumentiert, um quasi einen Neustart zu machen nach dieser großen Niederlage. Aber ich glaube, Dirk Lottner, der ist jetzt auch scharf drauf, endlich mal quasi aufzusteigen, ohne durch diese beiden Spiele zu müssen am Ende der Saison. Aber es wollen ja nicht nur unsere Saarbrücker aufsteigen, es wollen eine ganze Reihe anderer Mannschaften aufsteigen. Ein paar, die haben jetzt auch schon den ersten Spieltag begonnen, am Freitag und am Samstag. Da will ich jetzt mal kurz drauf gucken, aber auch parallel so ein bisschen über die Bewegung in der Liga reden. Also eigentlich dadurch, dass ja wieder beide Regionalligisten aus dem Südwesten den Aufstieg verkackt haben, sind auch die Mannheimer vom Waldhof wieder in der vierten Liga. Die haben ja noch häufiger die die Aufstiegsspiele, Relegationsspiele sind es ja eigentlich gar nicht, denn es kann ja keine Mannschaft absteigen. Dann ist es eine Relegation, wenn es nur Spiele um den Aufstieg sind, dann sind es nur Aufstiegsspiele. Egal, Mannheim, das hat ja ganz Fußball-Deutschland mitbekommen, wie die erneut gescheitert sind. Da gab es ja sogar einen Spielabbruch, wenn auch ganz am Ende des Spiels. Und die starten jetzt auch mit Minuspunkten. Die haben jetzt am ersten Spieltag haben die verloren zu Hause gegen Ulm und haben deshalb derzeit -3 Punkte. Das ist auch außergewöhnlich, ganz außergewöhnlich. Jedenfalls ist mit denen immer zu rechnen, auch wenn die mit Di Gregorio wahrscheinlich einen der wichtigsten Spieler der letzten Jahre verloren haben, an den FC 08 Homburg interessanterweise. Die haben ja ihr erstes Spiel auch verloren bei Worms. Und ja, es wird spannend zu sehen, was Jürgen Luginger macht mit dem FC Homburg, denn der wurde ja selbst in seiner Abstiegssaison von Journalisten im Saarland noch so als heimlicher Aufstiegskandidat für die kommenden Jahre gesehen. Dann ist man abgestiegen. Das war ja ein Betriebsunfall in Anführungszeichen. Da hat man dieses Jahr einige spannende Spieler verpflichtet. Ich glaube, die wichtigsten Neuzugänge, Di Gregorio und Kevin Meek, der ist ja aus Elversberg nach Homburg gegangen. Und da hat man noch ein paar andere wie Christopher Theissen und Bernd Rosinger von Lotte. Also da sieht man schon, die haben in Homburg derzeit das Sackerl mit dem Geld gefunden und entsprechend investiert. Jetzt ist die Frage, ob Jürgen Luginger, der hat ja beim FCS tolle Jahre gehabt in der dritten Liga. Allerdings, den Aufstieg damals hat ja Dieter Ferner gemacht. Also die Frage ist, ob er auch nach dem Aufstieg aus der Oberliga, was ja mehr oder weniger eine Arbeitssaison war, das musste tun, ob er jetzt auch quasi bereit ist für einen ganz großen Schritt. Jetzt das erste Spiel war dann wahrscheinlich ein kleiner Rückschlag, auch wenn das noch gar nichts heißt. Worms, ganz spannend, die haben fast das komplette Team ausgetauscht. Das ist vielleicht ein Geheimtipp für die Saison, denn oft bringt es ja viel, so ein Team komplett auszutauschen. Wer aber wahrscheinlich so solide Tipps sind für die Saison, Abgesehen von Waldhof Mannheim, die ja noch mit den Minuspunkten laborieren. Auf jeden Fall Elversberg, die haben jetzt wieder kräftig ausgegeben. Die haben auch ein paar Namen verpflichtet, vor allem nämlich Mohamed Alawi. Um den hat sich ja der FCS auch lang beworben. Damals ist er dann von Trier zu Schalke 04 in die zweite Mannschaft, ist jetzt bei Elversberg. Und man hat natürlich auch noch einen sehr bekannten Spieler bekommen, der früher auch bei Trier die Standards geschossen hat, nämlich Alban Meha. Der hat ja sogar höherklassige Erfahrungen dann gesammelt in der Zeit beim SC Paderborn. Und das sind auf jeden Fall Spieler, mit denen zu rechnen ist. Die Frage ist, ob jetzt bei Elversberg vielleicht auch dadurch Ruhe reinkommt, weil in dieser Saison jetzt nicht mehr der Kampf zwischen Sportdirektor und Trainer ausbrechen kann, denn das ist ja jetzt eine Personalunion. Roland Seitz hat selber das Zepter übernommen, trainiert jetzt selbst und ist auch Sportdirektor. Und mit Alban Meha, das ist ja schon eine Hausnummer, da wird man drauf zu gucken haben. Auch auf die Offenbacher sollte man gucken. Die sind ja immer mal wieder eine Saison schlecht, eine Saison gut. Letzte Saison hat es nicht gereicht. Vielleicht reicht es diese Saison, denn man hat sich auch wieder mal wieder etwas verstärkt und hat vor allem, glaube ich, wenig abgegeben an entscheidenden Spielern. Also da hat man relativ viel beisammen gehalten und jetzt muss man halt gucken, wie der neue Trainer Daniel Steuernagel einschlägt. Das ist ja auch so ein spannendes Modell, dass da jetzt quasi ein neuer Trainer auf eine eingespielte Mannschaft trifft. Das kann auch gute Impulse freisetzen. Muss man abwarten, was dabei rauskommt. Steinbach ist, glaube ich, seit Jahren immer so ein Fall. Da wird viel geredet über mögliche Aufstiege, aber irgendwie, ich hab's so im Urin, dass da nicht so viel erwarten ist. Dann würde ich schon eher auf die ganzen zweiten Mannschaften gucken, wie zum Beispiel auch Freiburg 2. Die sind ja immer dafür bekannt, mal die Größeren ärgern zu können. Und Stuttgart 2, die werden jetzt, nachdem jetzt die Hauptfiliale am Neckar wieder das zweite Jahr in Folge Bundesliga spielt, da wird man jetzt auch wohl wieder nach oben hin angreifen. Denn auf Dauer sind die Stuttgarter ja einer der wenigen Bundesligisten, die auch gerne eine zweite Mannschaft in der dritten Liga haben. Da wird man auf jeden Fall aufpassen müssen. Und was sonst kommt, die Regionalliga ist ja immer eine Wundertüte, aber am Ende läuft es immer wieder oben auf die gleichen alten Gesichter hinaus, die da wären: Mannheim, Elversberg, Saarbrücken, Offenbach. Und ich vermute mal, unter diesen Vieren ist auch einer dabei, der sich am Ende den Meistertitel holt und damit auch den direkten Aufstieg. Ja, jetzt bin ich fast schon am Ende dieser Episode 4, wo es mal ausnahmsweise nicht ums Buch ging bislang. Aber bevor wir zum Buch kommen, ich habe so ein bisschen diese Vorstellung, dass vielleicht einige von euch diese Episode am Sonntag hören, während sie auf dem Weg zum ersten Spiel der Saison gegen den FSV Frankfurt sind. Deswegen glaube ich, ist es ganz fair, wenn ich noch eine kleine Spielvorschau einbaue, nämlich auf den Gegner, auf den FSV Frankfurt. Das ist ja erstmal ein Verein mit sehr sympathischen Trikotfarben und Vereinsfarben Blau und Schwarz. Oder da ist es, glaube ich, in der Reihenfolge Schwarz-Blau, aber da wollen wir jetzt mal nicht so pingelig sein. Für uns ist ja immer noch Blau-Schwarz am schönsten. Die sind ja auch sehr tief gefallen, zweimal in Folge abgestiegen, zweite Liga, dritte Liga, dann Regionalliga. Und da haben sie sich jetzt in der vergangenen Saison konsolidiert, aber auch keine Ambition gehabt, oben anzugreifen. In den beiden Spielen gegen den FCS, da war das immer eine klare Geschichte. Sowohl in Völklingen 3:0 für Saarbrücken als auch in Frankfurt selbst am Bornheimer Hang. Und ja, eigentlich hat sich für die Frankfurter relativ wenig getan. Da ist jetzt die Frage, wie es nach der Konsolidierung weitergeht. Die zählen gewiss nicht zum Kreis der Aufstiegsfavoriten, auch wenn sie im Sturm einen sehr, sehr jungen, talentierten Spieler mit dem Namen Vito Plut haben. Da erinnern sich vielleicht noch die Eltern unter euch, die die Drittligasaison unter Milan Šašić überlebt haben. Und das glaubt mir jetzt vielleicht keiner, aber bei Frankfurt hat dieser Vito Plut wieder angefangen, Tore zu schießen. Auf den kann man aufpassen. Sonst gab es eigentlich nur einen prominenten Neuzugang, nämlich Dominik Notnagel. Der kam aus Wien Wiesbaden, kam vom SV Wien Wiesbaden, also aus Wiesbaden. Immer so komisch bei diesen Vereinen, wo es immer zwei Ortsnamen im Titel gibt. Egal. Der war vorher bei Würzburg eine Stütze und hat die Jugenden von Stuttgart und Dortmund durchlaufen, also ein talentierter Mann. Auf den wird man zu gucken haben, aber an sich ist es für den FCS natürlich Pflicht, dieses Spiel gegen Frankfurt zu gewinnen. Einerseits, um zu zeigen, dass man schon voll im Saft steht, dass man in dieser Saison ernsthaft oben angreifen will und natürlich, dass man auch solche Pflichtaufgaben erledigen kann. Und wahrscheinlich wird es auch den Stürmern ganz gut tun, da zu netzen, denn das ist ja die große Frage, wie man die Ausfälle von Jakob und die Abgänge von Behrens und Schmidt kompensieren wird. Das ist so ein wenig der Knackpunkt und ich schätze mal, es wird einen knappen Sieg geben, aber es wird auf jeden Fall einen Sieg geben. Und das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe, wo es nicht um die Vergangenheit, sondern die Zukunft und Gegenwart, sagen wir mal Gegenwart, ging. Von beim Schreiben zuhören und so ein wenig will ich euch schon noch zuhören lassen, wie ich schreibe, denn ich habe in der letzten Woche vor allem viel über die Konzeption des Buchs nachgemacht und habe so endlich, sag ich jetzt mal, den Bogen gefunden, wie ich es aufbauen will. So viel kann ich schon verraten. Aber wenn ihr mir gerne helfen wollt mit euren Ideen für das Buch, euren Anregungen, schreibt mir doch auf Facebook zum Beispiel. Bei Twitter könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt natürlich ganz altmodisch die E-Mail auspacken oder vielleicht sogar eine Sprachnachricht ins Facebook-Fach packen, falls ihr hier im Podcast mal zu hören sein wollt. In der nächsten Ausgabe werde ich höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, werde ich wieder über die Oberliga-Zeit reden. Da habe ich auch noch mit einigen Weggefährten gequatscht, die sich auch hier mal äußern werden im Podcast noch. Gab es ja schon mit Florian in der letzten Ausgabe. Und dann wird es bald auch eine Sommerpause geben, denn ihr seid ja wahrscheinlich auch mitten in der Urlaubszeit und ich bald auch. Da wird es eine kleine Sommerpause geben und nach der mache ich weiter. Natürlich auch mit dem Buch. Versprochen. Bis zum nächsten Mal.